Ja, herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich, dass so viele gekommen sind zu einem Thema, das für viele erstmal ein ganz grauenhaftes Thema darstellt. Also viele sagen, oh, Gender, wie und was ist das überhaupt und alles ist so kompliziert. Ich hoffe, ich kann heute Abend ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, weil Gender Mainstreaming ist einerseits in aller Munde und trotzdem kann kaum ein Mensch das in zwei, drei vernünftigen Sätzen erklären, was das eigentlich soll. Umso erstaunlicher dafür, dass auch bei Ihnen in Österreich ja Gender Mainstreaming als Leitprinzip der Politik gilt, genau wie bei uns in Deutschland. Da sollte man doch meinen, dass die Bevölkerung weiß, welche Leitprinzipien ihre eigenen Politiker gerade durchziehen. Dass sie davon nichts wissen, ist Teil der Strategie. Das schon mal vorweg. Ich werde mal versuchen, dieses und Ihre Frage mit den Beispielen, die Sie aufzeigen, zeigt ja auch schon, Gender hat offensichtlich verschiedene Facetten. Es gibt völlig unterschiedliche Maßnahmen, die alle unter diesem Label Gender laufen. Und die Frage ist, gehören die überhaupt alle da rein? Und welche davon sind eigentlich gut? Also ist eigentlich alles schlecht an Gender? Oder gibt es auch positive Aspekte? Und insofern fangen wir erstmal bei der Grundlage an. Gender Mainstreaming, der Begriff an sich. Dieser Begriff Gender Mainstreaming tauchte das erste Mal auf 1995 bei der Weltfrauenkonferenz. Damals haben vor allem amerikanische Feministinnen den Antrag eingebracht, das bewährte Wort Sex, das normalerweise im internationalen Kontext zur Unterscheidung der Geschlechter von Mann und Frau verwendet wird, wenn Sie in Ihrem Pass nachgucken, dann ist auch dort bei Geschlecht steht einfach das Wort Sex, noch jedenfalls, dass man dieses Wort Sex, das im Englischen die biologische Unterscheidung von Mann und Frau bedeutet, in allen Papieren durch das Wort Gender ersetzt. Gender wiederum das englische Wort für das sogenannte soziale Geschlecht. Also diese Leute unterscheiden zwischen dem biologischen Geschlecht und dem sozialen Geschlecht. Weil sie sagen, das soziale Geschlecht ist quasi eine soziale Rolle, die wir einnehmen. Sie kennen alle diesen Spruch von Simone de Beauvoir, wir werden nicht als Frau geboren, wir werden zur Frau gemacht. Was wollte sie sagen? Nicht die Biologie ist das Problem der Unterdrückung der Frau, sondern dass die Gesellschaft uns von Anfang an in diese Rolle der Frau hineindrängt und uns einen bestimmten Platz nur zuweist, der quasi aus feministischer Sicht am Katzentisch ist. Also ist das Problem die Zuweisung, diese Rollenzuweisung durch die Gesellschaft. Und das nennt man das soziale Geschlecht. Mainstreaming wiederum, das Wort Mainstream, der Hauptstrom, das gemeint ist, das gesellschaftliche Leben, das heißt diese, der Quietschender. ein Hund, willkommen. Tiere werden noch nicht gegendert. das heißt, Gender soll in den Hauptstrom der Gesellschaft einfließen. Deswegen Gender Mainstreaming. Das heißt, alles, was wir tun, jede politische Entscheidung, die wir treffen, soll immer auch unter der Geschlechterperspektive mit betrachtet werden. Und das soll eben für alle politischen, gesellschaftlichen Bereiche gelten. Das ist aber mal die Grunddefinition dessen, wie man damals Gender Mainstreaming erklärt hat. Damals wurde das in der Abschlussresolution der Weltfrauenkonferenz wurde das so beschlossen, dass Gender Mainstreaming jetzt quasi Leitprinzip sein soll unseres Handelns. Von der UN-Ebene ist Gender Mainstreaming quasi runtergewandert. Schon ein Jahr später hat die UNO sich selber verpflichtet, Gender Mainstreaming als Leitprinzip zu akzeptieren. Von dort ging es für uns weiter auf die EU-Ebene. 1997 haben wir Gender Mainstreaming als Handlungsmaxime der EU alle unterschrieben. Das heißt, im Amsterdamer Vertrag wurde das quasi mit aufgenommen, dass Gender Mainstreaming Leitprinzip sein soll für die gesamte Politik der EU. 1999 wiederum ist das schon in Deutschland mit anerkannt worden, und zwar durch das Bundeskabinett, das sich eine neue Geschäftsordnung gegeben hat und dort das Wort Gleichstellungspolitik durch das Wort Gender Mainstreaming ersetzt hat. Das heißt, Inzwischen, das ist im Übrigen auch die einzige Legitimation zum Beispiel in Deutschland, die es gibt. Bei Ihnen gibt es auch überhaupt keinen einzigen demokratischen, parlamentarischen Beschluss, der Gender Mainstreaming in irgendeiner Form legitimiert. Gibt es bei Ihnen in Österreich auch nicht. Das heißt, das, was Sie gerade umsetzen, sind Beschlüsse, die von außen nach Österreich gebracht wurden, die aber niemals durch das österreichische Volk legitimiert worden sind. Das sollten Sie auch für Ihr Land tun. Und die gleiche Situation haben wir letztendlich in allen europäischen Ländern. Das heißt, wir haben plötzlich eine neue Definition von Geschlechterpolitik bekommen, die wir alle ratifiziert haben. Und wenn Sie es genau nehmen, wenn Sie sich den Amsterdamer Vertrag raussuchen und mal lesen, was dort steht, also wie Gender Mainstreaming dort definiert ist, dann könnten Sie das wahrscheinlich alle unterschreiben und ich kann es auch. Im Endeffekt ist dort nichts anderes festgeschrieben, als dass man unter Gender Mainstreaming versteht, dass bei allen politischen Handlungen die Perspektive auf beide Geschlechter gerichtet werden soll. Das heißt, es sollen die Interessen sowohl von Männern als auch von Frauen berücksichtigt werden. Wo ich sage, da hat doch überhaupt niemand was dagegen. Ich auch nicht. Würden wir also das tun, was damals tatsächlich in den Vertrag geschrieben worden wäre, dann hätten wir alle überhaupt kein Problem. Tatsächlich ist es aber jetzt so, dass wir 20 Jahre später feststellen, dass unter dem Label Gender Mainstreaming plötzlich ganz irre Sachen gemacht werden und ganz andere Sachen gemacht werden. Dieser Mythos, dass es sich aber immer noch nur um Gleichstellungspolitik und um die Verteidigung der Rechte der Frau und um Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau handelt, dieser Mythos hält sich bis heute in den Köpfen und wird im Übrigen von der Politik auch so transportiert. Also wenn ich bei uns in Deutschland auf die Homepage des Familienministeriums gehe und durchlese, was dort unter Gender Mainstreaming verstanden wird, dann ist im Prinzip genau diese Übersetzung da, die da kommt, dass es hier ja um Gleichstellungspolitik zwischen Mann und Frau geht und Gleichberechtigung und so weiter, wo man sagt, kommt alles sehr harmlos daher. Was allerdings in meinen Augen eben wichtiger ist, und damit habe ich mich dann irgendwann befasst, ist die Frage, was tun wir denn tatsächlich unter diesem Label Gender Mainstreaming? Und wenn man sich dann anschaut, was tatsächlich passiert, stellt man fest, wir haben uns schon Meilen entfernt von diesem Anspruch, wir machen doch nur Gleichstellungspolitik. Und ich erlebe ständig, auch in der Politik, Politiker und vor allen Dingen auch Frauen, Politikerinnen, die sagen wir, auch feministisch sind, die schon immer für Frauen engagiert waren, die dann alle sagen, ja, aber mit diesem ganzen Blödsinn und was da alles läuft, damit haben wir ja gar nichts zu tun. Unser Gender-Projekt, wir machen doch hier nur dieses Frauenprojekt, wir machen Frauenförderung, wir haben hier und Netzwerke und Mentoring und so weiter. Was haben Sie denn dagegen, Frau Kelle? Wo ich sage, habe ich überhaupt nichts dagegen. Sag ich aber, warum nennen Sie das eigentlich ein Gender-Projekt, wenn das doch nur für Frauen ist? Und zwar explizit für Frauen und zwar nur für biologisch eindeutige Frauen. Ja, sage ich, das hat ja eigentlich gar nichts mit Gender zu tun, sondern sie sortieren die Menschen ja nach wie vor nach Sex, nach dem biologischen Geschlecht. Ja, das heißt, vieles, was heute den Namen Gender bekommen hat, hat durchaus auch Sinn. Also ein anderes Beispiel, bei uns in Deutschland hat jetzt auch die Caritas, also die katholische Einrichtung Caritas, auch eine Gender-Beauftragte. Die hieß früher Frauenbeauftragte und kümmerte sich explizit um Frauen in der Caritas, um das berufliche Fortkommen, dass mehr Frauen in Führungspositionen kommen, auch in der Caritas, war also früher Frauenbeauftragte, heute heißt sie Genderbeauftragte. Sie macht immer noch genau das Gleiche wie vorher. Sie kümmert sich immer noch nur um Frauen, ihr Aufgabenfeld hat sich überhaupt nicht verändert. Jetzt heißt sie aber Genderbeauftragte, vermutlich weil man auch dort den Irrtum erliegt, das ist irgendwie der moderne Begriff für Frauenpolitik. Also ist die jetzt Genderbeauftragte. Wir haben auch bei den Gleichstellungsbeauftragten, haben wir ja genau das gleiche Phänomen. Die hießen früher alle Frauenbeauftragte und jetzt heißen die Gleichstellungsbeauftragte oder gleich Genderbeauftragte. Tun die immer noch genau das gleiche wie vorher. Warum verändern wir hier also Dinge? Das heißt, man hat jetzt neuerdings alles, was auch nur annähernd irgendwie mit der Beziehung von Mann und Frau zu tun hat, hat erstmal den Stempel Gender draufbekommen. Jedes Projekt, was in irgendeiner Form irgendwie mit Frauenpolitik, Frauenförderung zu tun hat, hat jetzt den Stempel Gender draufbekommen. Das Problem ist, das ist leider nicht das Einzige, was gerade passiert. passiert. Man könnte sagen, dass diese, wenn man sich nämlich auch anschaut, was wir tatsächlich tun, es wurde jetzt gerade schon erwähnt, wir haben in den letzten Jahren eine Explosion von Genderlehrstühlen erlebt. Im gesamten deutschsprachigen Raum. Sie haben in Österreich 18. Also das war der Stand Januar diesen Jahres. 18 Lehrstühle für Gender Mainstreaming, wo die sogenannten Gender Studies gelehrt werden. Was die genau machen, kann ich Ihnen leider auch nicht sagen. Ich kann Ihnen einzelne Projekte vorstellen, wo Sie nur den Kopf schütteln werden. Das heißt, wir haben dieses Phänomen, dass plötzlich die Gender-Perspektive, wie man das nennt, als eine wahnsinnig relevante betrachtet wird und überall gegendert wird. Nun haben diese ganzen Feministinnen, durch der erste Schritt, bei dem man die Umsetzung dieses Gender-Programms gemerkt hat, war die Sprache. Ja, das heißt, wenn Sie das Bewusstsein der Menschen ändern wollen, dann müssen Sie die Sprache verändern. Weil so wie wir die Dinge benennen, so begreifen wir sie auch. Wenn Sie den Dingen den falschen Namen geben, können Sie sie nie richtig begreifen. Eine der bekanntesten Gender-Theoretikerinnen, die, sagen wir mal, das ist so die so als Guru betrachtet, das ist Judith Butler, eine lesbische Feministin, die diese Theorien am weitestgehenden ausgearbeitet hat. Die sagt eben, Sprache determiniert, das heißt, Sprache legt mich fest. Und deswegen sagt sie, ist Sprache unheimlich wichtig und müssen wir die Sprache verändern, müssen wir die Geschlechtlichkeit der Sprache verändern. Und sie sagte, sie brachte eines ihrer drastischen Beispiele, war, dass sie sagt, alleine schon im Kreißsaal, wenn die Hebamme sagt, es ist ein Mädchen, dann ist das der erste Determinismus im Leben dieses Kindes, weil es nicht nur in meinen Augen die Beschreibung eines ziemlich offensichtlichen Zustandes ist, sondern die erste Zuschreibung, die dieses Kind erlebt. Du sollst jetzt ein Mädchen sein. Das heißt, diesem armen Kind wird für immer die Möglichkeit genommen, ein prima Junge zu werden. Oder irgendein anderes neues Geschlecht anzunehmen. Das heißt, man hat angefangen, die Sprache zu gendern. Auch hier stellen wir fest, am Anfang ging es darum, Frauen sichtbar zu machen in der Sprache. Sie erinnern sich alle, am Anfang ging das los mit der Doppelnennung. Also liebe Bürgerinnen und Bürger. Ne? Kein Politiker oder keine Politikerin, die gewählt werden will, verzichtet auf diese Anrede. Man muss die Frauen immer extra erwähnen. Nun hat man irgendwann festgestellt, das ist ganz schön umständlich, vor allen Dingen in der geschriebenen Sprache. Dann wurde dieses sogenannte Binnen-I eingeführt. Ne? Also, dass man liebe Bürger, groß I, innen, ne? BürgerInnen geschrieben hat. Auch hier wieder das Mantra, Frauen sichtbar machen in der Sprache, weil wir angeblich durch die Sprache in der deutschen Grammatik diskriminiert werden. Ich weiß nicht, wie viele Frauen hier im Saal sich diskriminiert fühlen durch die deutsche Grammatik. Ich bin jetzt 40 geworden, ich fühle es immer noch nicht. Ich habe auch in meiner gesamten Schulzeit nicht gemerkt, dass ich ständig vernachlässigt werde und dass ich nicht wahrgenommen werde. Im Moment scheint es so, als gäbe es kein größeres Problem als die Unsichtbarkeit der Frau in der Sprache. Aber dieses Binnen-I war eigentlich nur der Anfang. Denn die Frage des Geschlechtes, des Gender, hat vor allen Dingen, ich würde sagen, es hat vor 5-6 Jahren angefangen, im Prinzip uns in einer zweiten Welle komplett überrollt mit einer ganz anderen Bewegung. Das heißt, diejenigen, die heute immer noch denken, sie machen Gleichstellungspolitik, die werden wie eine böse Überraschung erleben, denn Gender Mainstreaming hat schon lange nichts mehr mit Gleichberechtigung von Mann und Frau zu tun, denn plötzlich gibt es ja eine Vielfalt der Geschlechter. Das heißt, während am Anfang auch die Gender Mainstreaming-Bewegung durchaus von zwei Geschlechtern ausging, kam sofort innerhalb der Bewegung die Kritik, ja nein, damit bewegen wir uns doch immer noch in der Bipolarität der Geschlechter. Da würden wir ja immer noch davon ausgehen, dass die Heterosexualität die Norm sei in der Gesellschaft, aber wüssten wir doch, dass es eine Vielzahl von sexuellen Identitäten, Orientierungen und Geschlechtern gibt. All das wird inzwischen auch unter dem Aspekt Geschlecht subsumiert. Ich weiß nicht, wer von Ihnen ein Facebook-Profil hat. Wenn Sie bei Facebook ein Profil anlegen und sich so eine Seite bauen, konnten sie früher eben auch eintragen, sind sie männlich oder sind sie weiblich. Inzwischen können sie bei uns in Deutschland, ich nehme an, für Österreich gilt das auch für den deutschsprachigen Raum, 60 verschiedene Geschlechter ankreuzen. Ja, damit sind sie jetzt frei, dass sie sich nicht mehr auf Mann und Frau reduzieren lassen müssen, sondern sie haben jetzt eine Liste von 60 Geschlechtern. Die Engländer haben, glaube ich, 72 sogar Geschlechter, die sie bei Facebook ankreuzen können. Wenn ihnen das nicht reicht, dann gibt es noch ein benutzerdefiniertes Feld, wo sie ihr eigenes Geschlecht aufmachen können. Ja, das heißt, sie können ihr Geschlecht auch einfach selbst definieren und sich selber ein eigenes Geschlecht geben. Da werden Sie sich jetzt wahrscheinlich alle fragen, was um Himmels Willen sind denn die anderen 58 Geschlechter? Weil die meisten kennen nur zwei. Ja, deswegen bin ich heute hier, um Ihnen das alles zu erklären. Wenn Sie sich diese Liste angucken, da tauchen Geschlechter auf wie klassisch, da werden Sie wahrscheinlich alle noch mitkommen, schwul, lesbisch, bisexuell, transgender, transsexuell, intersexuell, dann wird es aber kompliziert. Dann gibt es Transmann, Transfrau, Cisfrau, Cisweiblich, Cismännlich. Schön ist auch das Geschlecht weder noch. Twitter oder auch, dass die beiden Geschlechter Feme und Butch, ein meiner Lieblingsgeschlechter, die werde ich hier jetzt noch genauer eine Feme ist eine lesbische Frau, die sich explizit auch weiblich gibt. Ja, die also ihre Weiblichkeit betont und sich weiblich gibt. Wo ich sage, okay, eine Feme ist sowas wie ich, nur dass sie auf Frauen steht und ich auf Männer. Ja, so können sie es ungefähr auseinanderhalten. Butch hingegen ist auch eine lesbische Frau, die aber sich explizit männlich gibt. Ja, die also in ihrem Auftreten und auch in ihrem Aussehen und in ihrer Kleidung sich betont männlich gibt. Früher hätte man gesagt Kampflesbe, dürfen Sie heute nicht mehr sagen, weil das ist politisch nicht korrekt, aber es würde es wahrscheinlich am ehesten treffen. Butch gibt es allerdings auch in der männlichen Form. Butch ist ein sehr männlich dominanter Schwuler, ist auch wiederum ein Butch. Wenn Sie sich aber diese ganze Liste angucken von Geschlechtern, werden Sie am Schluss feststellen, dass es im Wesentlichen ja doch wieder alles Männer und Frauen sind. Denn wissen wir, auch die Butch, die Feme, die Lesbe, der Transmann, der ist weiblich, die sind am Schluss des Tages alle entweder biologisch eine Frau oder biologisch ein Mann. Das heißt, sie können sich zwar auf den Kopf stellen und sie können sich anders nennen, aber gerade die lesbische Frau ist doch eine Frau, genauso wie der schwule Mann selbstverständlich ein Mann ist. Ja? Fragen Sie mal einen schwulen Mann, ob er ein Mann ist. Ja? Natürlich wird er ja sagen. Das heißt, das, was wir hier neuerdings als Geschlechterdefinition nehmen und was sag mal, als neue Geschlechterdefinition gilt, ist nichts weiter als die Beschreibung der sexuellen Begierde, die ich habe. Also die Frage, wer steht auf wen und wer möchte gerne mit wem oder wie viel, das ist die neue Definition von Geschlecht. Und wenn wir von der Vielfalt der Geschlechter reden, dann ist eben nicht eine neue biologische Vielfalt von Geschlechtern gemeint, sondern eine Vielfalt der verschiedenen sexuellen Orientierungen oder Identitäten. Wobei die Unterscheidung zwischen Orientierung und Identität im sexuellen Bereich eine noch mal viel kompliziertere ist, über die man sich wissenschaftlich auch nicht einig ist. Da geht es nämlich um die Frage, ist etwas angeboren oder ist etwas anerzogen? Da ist der Wissenschaftsstreit immer noch in vollem Gange. Das heißt, auch das unterliegt einer Selbstdefinition. Wichtig ist aber, dass Sie verstehen, dass Gender Mainstreaming schon nichts mehr mit Gerechtigkeit zwischen Mann und Frau zu tun hat, sondern plötzlich eine Vielzahl von verschiedenen sexuellen Orientierungen alle beanspruchen, ein eigenes Geschlecht zu sein und selbstverständlich nicht aufgrund ihres Geschlechtes diskriminiert zu werden. Und wenn wir jetzt wieder zurück auf die Sprache kommen, dann werden Sie jetzt feststellen, dass das Binnen-E eigentlich schon wieder Schnee von gestern war, weil, wenn Sie jetzt sagen, liebe Bürgerinnen und Bürger, dann haben Sie die Männer Und die Frauen? Aber sie haben die 60 anderen Geschlechter nicht in der Sprache sichtbar. Das heißt, jetzt erleben wir dort quasi eine zweite Welle in der Sprache, weil sie diskriminieren dann ja immer noch eine Vielzahl von Geschlechtern, wenn sie nur den Mann und die Frau in der Sprache sichtbar machen. Und wenn Sie Online-Medien lesen, dann werden Sie feststellen, dass wir inzwischen so etwas wie einen Gender Gap haben. Man nennt den Gender Gap einen Unterstrich im Wort. Ja, das heißt, es heißt jetzt nicht mehr BürgerInnen mit großem I, sondern Bürger, Unterstrich, großes I für die Frau, innen. Ja? Der Unterstrich steht dann für die Vielfalt der Geschlechter, das I nochmal explizit für die Frau. Und damit haben Sie genderkorrekt sämtliche Geschlechtersprachen dargestellt. Anstatt des Unterstriches gibt es inzwischen auch die Schreibweise Sternchen. Ja? Also Bürger, Sternchen, großes I, ne, Frau immer noch mal extra, innen. Eigentlich würde ich die Sternchen erreichen, aber Frau muss immer noch mal extra mit rein. Wir haben bei uns an der Humboldt-Universität in Berlin, hatten wir eine Sprach-AG, einer Professorin, die sich explizit mit der Problematik der gendergerechten Sprache auseinandergesetzt haben. Die haben einen ganzen Sprachleitfaden haben die entwickelt, wie wir alle gendergerecht sprechen und schreiben können. Weil sie eben auch gesagt haben, es reicht nicht, dass die Frau sichtbar ist. Wir müssen neue Wege finden, allen Geschlechtern gerecht zu werden. Und die haben einfach ganz, ganz neue Deklinationen sogar entworfen. Und zwar mit X'en und A's. Ja? Das heißt, wenn Sie jetzt das Beispiel nehmen, Bäcker. Ne? Dann haben Sie den Bäcker, die Bäckerin. Wo ist aber jetzt der transsexuelle, schwule, bisexuelle Bäcker und so weiter, ist nicht sichtbar in der Sprache. Und dann sagen die, dann nimmt man am Ende, anstatt Bäcker, anstatt des ER, das A, Bäcker. So sprechen manche Jugendliche sowieso. Das ist kein großer Unterschied. Ja? Und das A wäre dann quasi die Möglichkeit, mit einem Buchstaben alle Geschlechter sichtbar zu machen. Oder Sie nehmen das X, die X-Variante, also Bäckers, ein bisschen kompliziert, bleibt auch noch hängen. Und wenn Sie sich fragen, wer der Bäckers ist, dann ist das wichtige Fragewort konsequenterweise natürlich nicht mehr wer, sondern Bex ist der Bäckers. Na? Logisch, müssen Sie anpassen. Ja, Sie lachen alle, aber Sie bezahlen so einen Schwachsinn mit Ihren Steuergeldern mit. Ja? Weil die, also das ist zum Beispiel ein Beispiel, womit sich solche Lehrstühle beschäftigen. Mit der Frage, wie kriege ich gendergerechte Sprache in den letzten DPDL? Und es wurde gerade eben schon erwähnt, hier die Strafzettel, die jetzt bei Ihnen gerade in Österreich eingeschafft werden, das ist nur die Spitze des Eisberges. Bei uns in Deutschland wurde im vergangenen Jahr das gesamte Verkehrsministerium durchgegendert. Unser Verkehrsministerium hat auf gendergerechte Sprache umgestellt und es bleibt zu befürchten, dass das nur das erste der Ministerien ist. Und Sie hatten im vergangenen Jahr auch die Diskussion bei Ihnen, das sogar als Ö-Norm einzuführen, die gegenderte Sprache, das wurde abgebügelt, Gott sei Dank, durch den Protest einer Unterschriftenaktion. Unser Verkehrsministerium schreibt jetzt gendersensibel. Wie darf man sich das vorstellen? Die Notwendigkeit bestand natürlich deswegen, weil auch die Straßenverkehrsordnung extrem frauenfeindlich war. Da war immer nur die Rede von Fußgängern, Autofahrern, Radfahrern. Aber wissen wir alle, bei uns in Deutschland dürfen auch Frauen den Führerschein machen. Wir sind auch Fußgänger und so weiter. Auch der Fußgängerüberweg. Ganz schwierig, ne? Wo sollen wir Frauen über die Straße gehen? Ne? Es war also insgesamt genderunsensibel. Nun könnte man auch hier einfügen, dass man sagt, okay, Radfahrer und RadfahrerInnen, da kommen wieder die Nächsten und sagen halt die anderen Geschlechter. Also hat man sich auf eine ganz neue Schreibweise hat man sich jetzt geeinigt, und zwar sind das jetzt nicht mehr Radfahrer, sondern Radfahrende. Und es sind nicht mehr Fußgänger, sondern zu Fuß gehende. Es sind keine Autofahrer mehr, sondern Autofahrende. Falls hier Leute da sind, die Deutsch studiert haben, die werden verstehen, dass das grammatikalisch falsch ist, was man da sagt, weil man beschreibt eine Tätigkeit und nicht einen Menschen. Ja? Und es ist auch noch inhaltlich falsch. Der Fußgänger, der an der Ampel steht, ist kein zu Fuß gehender. Er steht nämlich gerade. Geht ja nicht. Ja? Es wäre eigentlich ein an der Ampel Stehender zu Fuß gehender. Ja? Also es ist absurd. Es ist absurd, es ist grammatikalisch falsch, aber jede Verwendung der Sprache ist recht nur damit, sich niemand auf die Füße getreten wird und kein Geschlecht sich diskriminiert fühlt. Wir machen das gerade bundesweit bei uns auch mit den Studentenwerken. Studentenwerke, das sind die organisierten Studenten. Sie hören schon ein Wort, Studentenwerke. Dabei haben wir 50% Frauen an der Universität. Jetzt werden alle Studentenwerke in Studierendenwerke umbenannt. Kostenfaktor pro Studentenwerk um die 100.000 Euro, weil jedes Türschild, jeder Prospekt, jede Homepage bis hin zu den Grundbucheinträgen für die Studentenwohnheime müssen alle verändert werden und müssen jetzt Studierendenwerk heißen. Selbst das Studentenwerk selber sagt, wir wollen das nicht. Weil sie sagen, kostet nur Geld, interessiert sowieso keinen. Und wir brauchen das Geld ganz dringend an anderen Stellen. Also wenn ihr so viel Geld habt, um das durchzuziehen, dann gebt es uns doch bitte lieber, weil wir haben ganz andere Sachen, die wir gerne machen würden. Nee, geht nicht. Wird von oben durchgereicht. Wir haben in manchen Bundesländern jetzt noch Studentenwerke, die sich hartnäckig weigern, das einfach umzusetzen. In Baden-Württemberg ist das schon flächendeckend passiert. Wir haben bundesweit überall Gleichstellungsbeauftragte, die offensichtlich nichts Dringenderes zu tun haben, als Sprachleitfäden zu entwickeln, welche Worte wir noch bitte schön benutzen dürfen und welche nicht, und wie wir sprechen und wie wir schreiben sollen. Ja, da sind dann so Worte aufgeführt wie Mannschaft. Ganz böses Wort. Weil eine Mannschaft ja auch aus Frauen bestehen kann. Also gender-unsensibel. Ja, da soll man jetzt Team sagen. Es gibt nicht mal mehr ein deutsches Wort, das sie gefunden haben. Ja, aber auch so Worte wie Milchmädchenrechnung, das sei total degradierend, oder Heulsuse. Ne? Heulsuse. Weil es gäbe ja auch Männer, die weinen, also soll man sagen, Person, die viel weint. Oder auch solche Begriffe wie alter Hase, ging auch nicht. Ne? Gibt nämlich auch alte Häsinnen sozusagen, klingt aber ganz blöd. Ne? Also soll man sagen, Mensch mit Erfahrung. Ja, sie lachen alle, aber da sitzen monatelang, sitzt dann mal ein Team von Leuten mit unseren Steuergeldern und überlegt sich Worte, die ich nicht mehr benutzen soll. Und die Frage, die man sich stellen muss, weil es zieht ja Kreise inzwischen nicht nur in die Verwaltungen, in die Ministerien, sondern vor allen Dingen über die Universitäten. Sie haben das Phänomen, bei Ihnen in Österreich gibt es jetzt in Linz und in Wien schon eine Universität, die das verpflichtend eingeführt hat. Das heißt, wenn Studierende ihre Semesterarbeiten nicht in gendergerechter Sprache abgeben, gibt es Punktabzug. Dann gibt es einfach einen Punktabzug. Und das hat die Universität einfach beschlossen. Bei uns in Deutschland gibt es noch keine Universität, die das beschlossen hat. Es wird trotzdem angewandt. Jeder Professor, beziehungsweise in der Regel sind es ProfessorInnen, entscheidet selber, wie ihr das gerne haben möchte, und wenn sie es nicht machen als Student, dann kriegen sie einfach Punktabzug. Wir haben Studenten geschrieben, die sagen, meine Professorin hat meine Arbeit einfach nicht angenommen, weil ich es nicht gegendert habe, die Sprache. Dann hat sie gesagt, das korrigiert sie gar nicht, hat sie mir wieder zurückgegeben. Und was macht der brave Student? Dann schreibt es halt um, weil er will seine Punkte haben, und dann gibt es wieder anders ab. Aber die Frage ist doch, mit welcher Legitimation tun das diese Professoren? Mit welcher Legitimation tut das eine Universität? Haben die denn die Kompetenz, einen ganzen Sprachraum, eine neue Sprache aufzubringen? Wer besitzt die Kompetenz über die deutsche Sprache? Und da sage ich nur diejenigen, die sprechen. Die Veränderung unserer Sprache, da gibt es keine Institution, die sagen kann, ihr müsst jetzt fortan so sprechen, weil das ist ja sonst diskriminierend. Es erlauben sich hier aber kleine, feministische oder vor allen Dingen auch, es sind sehr viele schwul-lesbische Lobbygruppen, erlauben sich, uns eine neue Sprachweise und eine neue Schreibweise aufzudrängen und sogar zu sanktionieren, wenn wir uns nicht daran halten, und auch hier wieder ohne irgendeine demokratische Legitimität. Den Gipfel des Absurden bildete bei uns die Uni Leipzig. Uni Leipzig, toll, eine der ältesten Universitäten, die haben 2013 die Professoren abgeschafft, der Wahl. Die haben quasi beschlossen, dass der Plural für Professoren ab sofort nur noch die weibliche Form trägt. An der Uni Leipzig gibt es nur noch ProfessorInnen im Schriftverkehr. Das heißt, die haben die Grammatik eigenmächtig einfach geändert, weil sie sagen, die männliche Form geht nicht, die doppelte wollen wir nicht, die männliche diskriminiert, da sind die ProfessorInnen nicht sichtbar, die doppelte Form ist so umständlich, und dann haben die einfach beschlossen an der Universität, der Plural von Professor ist bei uns ProfessorInnen. Gibt es also im Schriftverkehr nur noch die weibliche Form. Beschließen die einfach und halten sich selber dran. Wer gibt ihnen die Legitimation? Niemand. Das heißt, auch hier wieder dieses Phänomen, sie machen es einfach und es widerspricht überhaupt niemand. Und jetzt könnte man noch sagen, na gut, lass doch die Armen irren. Ja? Wollen sie doch irgendwie sprechen, wie sie wollen und schreiben, wie sie wollen. Ja? Und von mir aus, wenn die jeden Morgen einen Stuhlkreis machen und neu bestimmen, welches Geschlecht sie heute Morgen haben, was geht mich das eigentlich an? Ja? Interessiert mich alles nicht, will ich nichts mit zu tun haben. Also warum sollen wir uns damit beschäftigen? Das Problem ist, dass es eben inzwischen im Alltag von ganz vielen Leuten ankommt und dass diese Frage, wie definieren wir eigentlich Geschlecht, wie definieren wir aus dem Geschlecht heraus selbstverständlich auch die Beziehungen zwischen den Menschen untereinander, eine Problematik aufwirft, die sowohl gesetzlich als auch rein faktisch jeden von uns betrifft. Das wurde vorhin schon angesprochen. Allein die Frage der Definition von Ehe und von Familie fängt an, kompliziert zu werden. Wenn sie also nach dieser Theorie behauptet, so etwas wie typisch männlich und typisch weiblich gibt es gar nicht, das sind alles nur anerzogene Rollenkonstruktionen, ja, dann ist insgesamt in Frage gestellt dieses duale System, die Ergänzung von Mann und Frau. Ja? Das heißt, wer ist dann überhaupt noch Frau, wenn weiblich sein eine Frage der Eigendefinition geworden ist und von der Biologie abgekoppelt wurde? Und analog ist natürlich die Selbstverständlichkeit zum Beispiel einer Ehe von Mann und Frau in Frage gestellt. Denn wenn Männlichkeit und Weiblichkeit etwas ist, was ich ja täglich neu definieren könnte, ich könnte ab morgen beschließen, ich bin jetzt ein Mann, und wenn Sie das nicht akzeptieren, dann diskriminieren Sie mich. Ja? Im Moment bin ich mit einem Mann verheiratet, wenn ich jetzt auch sage, ich bin ein Mann. Ja? Wer sagt denn noch, dass dann eine Ehe zwingend einen Mann und eine Frau bedarf, wenn Geschlecht etwas ist, was ich ständig wechseln kann, was im Laufe meines Lebens ist? Es gibt auch den Begriff des Fluid Gender, also des fließenden Geschlechts. Da müssen Sie sich vorstellen, diese Leute sagen, Geschlecht ist so etwas quasi, müssen Sie wie auf einer Achse, auf einer Zeitachse fast vorstellen. An dem einen Extrem ist quasi männlich, auf dem anderen Extrem ist weiblich und dazwischen gibt es ganz viele Geschlechter. Und Geschlecht ist eine fließende Sache und Sie können quasi auf dieser Leiste können Sie ständig hin und her wechseln. Ja? Also so müssen Sie sich das vorstellen. Und dann ist es doch, wenn ich mein Geschlecht also im Laufe meines Lebens auch verändern kann, warum ist es dann relevant, dass ich zum Zeitpunkt meiner Ehe genau definiere, dass der eine eine Frau ist, der andere ein Mann? Und so sind Sie mitten in dieser Debatte für die Ehe für alle, die eben sagt, wieso, ihr diskriminiert uns nur, weil wir zwei männliche Geschlechter sind oder zwei weibliche. Und ihr definiert im Übrigen auch Ehe als eine Konstruktion, die nur zwei Menschen beinhalten. Das ist die nächste Debatte, die daraus folgt. Also wir haben ja aus der Zweigeschlechtlichkeit der Menschheit haben wir quasi auch das, also eine Ehe als eine Verbindung zwischen zwei Menschen, zwischen Mann und Frau. Da stellt sich aber, wenn wir einmal die Ehedefinition aufgeben, dann stellt sich irgendwann als nächstes die Frage, wieso eigentlich nur zwei? Also wieso erlauben wir uns eigentlich bei der Vielzahl der Geschlechter eine Ehe als eine Verbindung von nur zwei Geschlechtern oder von nur zwei Menschen zu definieren? Ja, das heißt, alles steht zur Variable, wenn Sie diese Zweigeschlechtlichkeit in Frage stellen. Und genau das tun Sie. Wir sprechen, gewöhnen sich an die komplizierten Worte, die sprechen von der Zwangsheteronormativität. Ja? Heteronormativität, also unsere irrige Annahme, dass Heterosexualität die gesellschaftliche Norm sei. Die versehen das mit dem Wort Zwang. Zwangsheteronormativität, weil sie sagen, auch diese Annahme, dass die Welt im Wesentlichen heterosexuell ist, dass der Mensch im Wesentlichen heterosexuell ist, ist nicht etwa ein natürlicher Zustand, sondern das Ergebnis einer langen kulturellen, gesellschaftlichen Prägung, sodass wir alle nur glauben, dass sie heterosexuell sind, weil wir nie in einer freien Gesellschaft groß geworden sind, die uns von klein auf die Option gegeben hat, unser Geschlecht frei zu wählen. Denken Sie an Judith Butler im Kreißsaal. Ja? Man sagt, du bist ein Mädchen und damit drängt man sie in dieses Geschlecht Mädchen, anstatt dass man das neutral lässt. Und nun werden Sie alle sagen, also wenn wir hier eine Umfrage machen im Raum, glaube ich, können wir ziemlich schnell festlegen, wer Mann und Frau ist. Ich bin sicher, dass wir das relativ eindeutig klären können unter uns Erwachsenen, dass wir nicht noch einen Stuhlkreis machen müssen. Wer aber möglicherweise mit diesem irren Gedankengut belästigt und beeinflusst werden kann, sind Ihre Kinder. Und deswegen stellen wir jetzt seit ein paar Jahren eine ganz neue Strategie fest, weil wenn Sie eine Gesellschaft verändern wollen, dann müssen Sie das radikal komplett durchführen. Und Sie als Erwachsene sind quasi schon verloren. Sie sind schon so determiniert in Ihrer normalerweise in der Mehrheit heterosexuellen Norm, in Ihren verkrusteten Strukturen, die man auch Ehe nennt. Ja, Sie sind ja in der irrigen Annahme, haben Sie wahrscheinlich alle geheiratet, dass man das halt so macht. Ja, weil es alle machen und niemand hat Ihnen erklärt, dass es ja nur, dass Sie Opfer sind der Struktur. Das heißt, Ihre Kinder könnten, wenn man die endlich frei erzieht, hätten noch die Option, endlich gerettet zu werden und in einer ganz neuen Freiheit ihr Geschlecht irgendwann selber bestimmen zu können. Und nun stellen wir fest, und das eben auch, nicht nur bei uns in Deutschland, sondern parallel bei Ihnen in Österreich, in der Schweiz, und es läuft auch eigentlich in der ganzen EU, diese Bestrebung, die Frage der sexuellen Vielfalt plötzlich zu einem Teil der Bildung unserer Kinder zu erklären. Sie haben bei sich in Österreich gerade einen neuen Beschluss Ihrer Bildungsministerin erlebt, die sich genau das auch auf die Fahnen geschrieben hat, dass Sexualkunde jetzt plötzlich verpflichtend etwas sein soll, womit jedes Kind schon ab der Grundschule belästigt werden soll. Bei uns in Deutschland haben wir genau das gleiche System. Bei uns ist es etwas schwieriger, bei Ihnen ist diese Bildungssachen zentral entschieden werden in Wien. Bei uns ist Bildung Ländersache. Jedes Bundesland muss Bildungspläne einzeln beschließen. Bei uns ist das föderal aufgeteilt und Bildung ist in der Länderkompetenz. Und da erleben wir jetzt seit ein paar Jahren, Berlin war das erste Bundesland. Ja, klar, Berlin, immer Berlin. Berlin ist ja auch die Hauptstadt der Unisex-Toiletten. Kennen Sie Unisex-Toiletten? Nicht? Wenn Sie aufs Klo müssen, ist das auch eine unfassbar gender-unsensible Angelegenheit. Wenn Sie da vorne mal rausgehen, links um die Ecke, dann werden Sie feststellen, es gibt nur zwei Türen. Ja? Männlich, weiblich. Wo sollen all die anderen Geschlechter bestimmt aufs Klo? Ja? Das heißt, jedes Mal, wenn Sie ein dringendes Bedürfnis spüren, werden Sie gezwungen, Ihr Geschlecht zu offenbaren und sich in eine Kategorie einzuteilen. Dieses Problem hat man in Berlin gleich erkannt und jetzt gibt es in drei Stadtbezirken bereits sogenannte Unisex-Toiletten für die Vielzahl der Geschlechter. Das heißt, jeder, der sich nicht in die Kategorie Mann oder Frau einsortieren möchte, kann jetzt, da hat der Erste schon eine allergische Reaktion, ne? Da können Sie jetzt auf die Unisex-Toilette gehen und dort müssen Sie sich eben nicht in diese Kategorie einordnen. Da kann man denken, irgendwie ja, hat Berlin keine anderen Sorgen? Nee. Das heißt, wir haben in Berlin in absehbarer Zeit keinen Flughafen, aber jetzt drei Türen, wenn Sie aufs Klo müssen. In Berlin diskutiert man auch so Dinge wie Ampelweibchen. Ich weiß nicht, ob Sie diese Diskussion hatten. Ich habe es gehört. Sie hatten ja lieber ihn in Wien hatten Sie ja auch gegenderte Ampeln, jetzt während des ESC, ne? Die Conchita-Wurst-Festspiele, die Sie abgefeiert haben. Die Diskussion ist in Berlin auch im vollen Gange, bis hin zu Frauenquoten für die Straßennamen. Also Berlin zieht das richtig gründlich durch, bis hin zum Lesbenfriedhof. Ja? Ja, im vergangenen Jahr hat in Berlin der erste Lesbenfriedhof eröffnet, damit Lesben unter Lesben. Ja, Sie wissen schon, Erde zu Erde, Staub zu Staub, jetzt aber auch Lesben zu Lesben in Berlin. Ich finde es insofern schizophren, weil Ich verstehe es auch gar nicht. Also da kämpft eine Bewegung dafür, dass sie sagt, wir möchten normaler Teil eurer Gesellschaft sein. Wir wollen nicht ständig ausgegrenzt sein. Und grenzt sich dann selber bis über den Tod hinaus, aufgrund des eigenen sexuellen Orientierung aus, indem man sagt, man möchte aber bitte nur unter Lesben begraben werden. Nicht einmal schwule Männer dürfen damit auf den Tod gehen. Ja? Nur lesbische Frauen. Das ist völlig irre. In Berlin ist sowas normal. Ja? In Berlin ist sowas normal. Und deswegen ist es kein Wunder, dass in Berlin auch eben der erste Aktionsplan für Toleranz und sexuelle, um die Akzeptanz sexueller Vielfalt beschlossen wurde und das Ganze eben auch in Bildung, in die Bildungspläne implementiert wurde, damit das jetzt verpflichtendes Lehrmaterial ist. Die gute Nachricht ist, und das ist auch bei Ihnen in Österreich so, dass es diese Bestrebungen gibt, sowas in den Unterricht reinzubringen, dass es aber in der Lehrzeit überhaupt nicht angewandt wird. Also dass die meisten Lehrer dieses Material einfach überhaupt nicht benutzen. Das ist die gute Nachricht. Es ist noch überhaupt nicht einmal ansatzweise zu spät. Aber der Versuch ist da. Und der Versuch zieht sich gerade bei uns durch von Bundesland zu Bundesland. Berlin waren die Ersten, da hat Nordrhein-Westfalen es beschlossen. Wir haben Niedersachsen, die sexuelle Vielfalt in den Unterricht bringen wollen. Wir haben im Moment, die Diskussion hatten wir in Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein hat extra einen Bildungsplan für Grundschüler gemacht. Also Grundschüler sollen schon sexuelle Vielfalt erklärt bekommen. Das sind Kinder unter 10 Jahren. In Berlin hat man die Kindergartenbox für sexuelle Vielfalt. Ja, wir haben die ersten Bücher, wir haben Schulungen für Erzieherinnen zum Thema Gender Mainstreaming und sexuelle Vielfalt im Kindergarten, damit schon Kindergartenkinder verschiedene sexuelle Orientierungen kennenlernen. Die Frage, wofür brauchen die das? Warum belästigen die mein Kind mit dem? Das heißt, wir haben, am lautesten wurde die ganze Debatte bei uns in Baden-Württemberg. In Baden-Württemberg findet auch jetzt am Sonntag wieder eine Demonstration statt. Weil Baden-Württemberg das auch verpflichtend in den Lehrplan einfügen wollte, und zwar nicht nur im Sexualkundeunterricht, sondern fächerübergreifend. Und das ist auch etwas, was in Österreich tut. Was heißt denn fächerübergreifend, wenn Sie fragen? Also früher war eine Frage, die Frage der Sexualität, etwas, was im Sexualkundeunterricht besprochen wurde. Normalerweise war das irgendwie, bei mir war das, glaube ich, so 8., 9. Klasse fand das statt. Meistens im Rahmen des Biologieunterrichts gab es dann irgendwann die Einheit Sexualkunde, wir haben alle viel gekichert, hat uns allen nicht geschadet, war alles wunderbar. Heute sagt man, das reicht nicht mehr aus, sondern die Frage der sexuellen Vielfalt ist ein Thema, das man fächerübergreifend unterrichten muss, und es muss auch hier, es soll eine neue Selbstverständlichkeit geschaffen werden. Man spricht hier, die Strategie heißt zum Beispiel erstens mal Awareness, also dass man eine Betroffenheit und eine Bekanntheit für ein Thema schafft, und aber auch Visibility, Sichtbarkeit. Das heißt, diese Lobbygruppen sagen, wir sind als Minderheit nicht sichtbar, auch nicht im Unterricht, auch nicht in den Lehrmitteln drin. Ja? Das heißt, die Frage der sexuellen Vielfalt und der Vielfalt von Familien, möglichen Familienkonstellationen soll jetzt neuerdings fächerübergreifend im Unterricht besprochen werden, also auch in Fächern wie Mathematik, Deutsch, Kunst, Musik und so weiter. Wie kriegen Sie das jetzt, sexuelle Vielfalt, in das Fach Latein? Geht. Berlin hat genau dafür Unterrichtsmaterialien zum Beispiel erstellt, dass sie sagen, sexuelle Vielfalt zum Beispiel im Fach Latein würde dann so aussehen, dass sie eben nicht mehr Cäsar, der Bello Gallico, übersetzen, wie wahrscheinlich alle es machen mussten, ich auch, sondern dass sie die homosexuellen Gedichte von Catull übersetzen im Lateinunterricht. Und damit kriegen sie automatisch das Thema Homosexualität auch im Lateinunterricht unter. Ja? In den Fächern Musik oder Kunst können sie es anhand von Künstler tun, die in welcher Vielfalt auch immer jedenfalls nicht heterosexuell sind. Das heißt, dass man sich jetzt explizit Künstler, Musiker heraussucht, die eine andere sexuelle Orientierung haben und die in diesen Fächern jetzt besonders behandeln. Im Fach Mathematik, wie kriegen Sie sexuelle Vielfalt ins Fach Mathematik Denn egal, ob Sie nur zwei und zwei zusammenrechnen und eine Frau, eine Femme, eine Transfrau oder eine Butch sind, es ist immer vier. Ne? Da kriegen Sie es zum Beispiel hin über Textaufgaben. Eine neue Normalität schaffen. Also Beispiel Textaufgabe irgendwie für Grundschule. Sie sagen, Peter und Klaus wollen heiraten, sie haben nur ein Budget von 1000 Euro, das Essensmenü im Restaurant kostet pro Person 25 Euro. Wie viele Gäste können Klaus und Peter zu ihrer Hochzeit einladen? Das wäre jetzt, sagen wir mal, ein Beispiel dafür, wie Sie sexuelle Vielfalt in Fach Mathematik automatisch einfließen lassen. Sie merken schon, es geht einfach darum, eine ganz neue Normalität zu schaffen. Das heißt, die Beispiele, die ich Ihnen jetzt aufgezählt habe, die sind ja noch harmlos, wenn man sagt, naja, aber es gibt doch auch diese Familien. Ja? Es gibt auch die sogenannten Regenbogenfamilien. Regenbogenfamilien nennt man die Familien, wo ein Kind bei entweder zwei Frauen oder zwei Männern groß wird. Es gibt bei uns in Deutschland etwa 5.000 bis 6.000 Kinder, die bei gleichgeschlechtlichen Paaren groß werden, wo man sagt, diese Kinder sind da, die haben entweder zwei Mütter, zwei Väter. Selbstverständlich ist es auch wichtig, dass man jedenfalls erklärt, warum das so ist. Dass auch, da können Sie von mir aus sogar im Kindergarten, müssen Sie da mal kurz drüber sprechen. Wenn in einer Gruppe ein Kind ist, das eben nicht Mama und Papa hat und die anderen Kinder fragen, warum hast du denn keinen Papa? Dann muss man kurz mal drüber reden, dass man sagt, ja, die hat schon einen Papa, aber ihre Mama lebt jetzt mit einer Mama zusammen. Dafür hat sie, sie hat in der Regel ja noch einen Papa auch, aber sie wohnt mit ihrer Mama und mit noch einer Frau zusammen. Und die haben sich auch lieb, ist okay. Das ist aber genug Information, sagen wir mal, für ein vierjähriges Kind. Ja? Mehr braucht es nicht. Es braucht weder irgendwie erklärt, was es sonst für Familienkonstellationen gibt, oder es braucht auch nichts über sexuelle Identitäten oder über sonstige Dinge lernen. Und das ist genau das Problem. Die Politik sagt immer, es geht hier nur um Toleranz, um die Vermittlung von Toleranz, beziehungsweise heute redet man von Akzeptanz, was ein inhaltlicher Unterschied in der Bildung ist, die wir rein und das wissen. Es wird immer gerne so getan, als sei da kein inhaltlicher Unterschied. Also früher kämpfte man für Toleranz, für sexuelle Vielfalt, heute schreibt man überall Akzeptanz sexueller Vielfalt und das als Bildungsziel an Schulen fest. Und ginge es nur um die Vermittlung von Toleranz, da wären wahrscheinlich auch alle hier im Raum dabei, weil ich glaube, wir sind uns einig und hier sind auch viele Christen anwesend, dass es gerade auch als Christ unsere Pflicht ist, alle Menschen mit Respekt zu behandeln. Dass das eine Frage auch der christlichen Nächstenliebe ist und dass es da kein Pardon gibt. Und dass ich nicht andere Menschen beleidigen oder diskriminieren kann, nur weil sie nicht so sind wie ich oder anders leben als ich. Das ist im Endeffekt gelebte Toleranz, dass wir sagen, okay, wir sind alle unterschiedlich. Ja? Ich mag nicht alles verstehen, was du für richtig hältst und du verstehst auch nicht im Übrigen, was ich für richtig halte. Ja? Ich erwarte aber gar nicht, dass du meine Meinung als die einzig richtige akzeptierst. Das ist eben der Unterschied dieser Lobbygruppen, die erwarten, dass wir deren Meinung als einzig richtige akzeptieren. Sondern gelebte Toleranz ist eigentlich auszuhalten, dass man sich nicht einig wird. Um tolerant zu sein, brauchen Sie überhaupt erstmal eine Meinung. Ja? Wenn ich die Meinung des anderen annehme, dann brauche ich gar nicht mehr tolerant zu sein. Ja? Weil da sind wir uns ja einig. Das heißt, gelebte Toleranz bedeutet immer, dass Sie sich nicht einig sind. Dass Sie uns aber deswegen nicht die Köpfe anschlagen. Und dass wir trotzdem ein Bier trinken leben können und dass wir als Nachbarn nebeneinander leben können oder in einer Schulbank nebeneinander sitzen. Und Toleranz brauche ich im Übrigen auch nicht nur in Bezug auf sexuelle Vielfalt, sondern in Bezug auf ganz viele verschiedene Eigenschaften, aufgrund der Unterschiedlichkeit in den geistigen und körperlichen Fähigkeiten, Toleranz gegenüber behinderten Menschen, Toleranz gegenüber Ausländern, Toleranz gegenüber Menschen anderer Religionen, Toleranz hat viele Aspekte. Wir erleben aber gerade im Moment, dass es anscheinend in ganz Europa kein anderes Problem gibt, als die Frage, ob jemand aufgrund seiner sexuellen Orientierung diskriminiert wird und dass der einzige Punkt ist, der in die Bildungspläne einfließt. Und wie gesagt, ging es nur um Toleranz und nur darum zu erklären, es gibt auch andere Familienformen, dann wäre ich immer noch dabei. Wenn Sie sich aber diese Unterrichtsmaterialien mal ganz genau anschauen, dann stellen Sie fest, dass es auch hier eine Mogelpackung ist. Genauso wie Gender Mainstreaming immer nur als Frauenpolitik, Gleichstellung, Gerechtigkeit, und wir gehen alle gemeinsam friedlich in den Sonnenuntergang geschrieben wird. Genauso heißt es auch bei dem Umsetzungsinstrument von Gender Mainstreaming, nämlich diese sexuelle Vielfalt der Geschlechter jetzt in den Unterricht reinzubekommen, sagt man uns immer, geht doch nur um die Vermittlung von Toleranz. Und deswegen empfehle ich jedem, sich die Unterrichtsmaterialien einfach mal anzuschauen, die schon erstellt worden sind, die dieses Konzept sexuelle Vielfalt umsetzen wollen. Und da wird Ihnen zumindest das, was wir in Deutschland vorliegen haben, und das Gleiche kriegen Sie auch hier in Österreich, da wird Ihnen schlecht, was dort angeblich alles dazu dienen soll, unsere Kinder zu toleranten Mitgliedern der Gesellschaft zu erziehen. Ein Beispiel aus Berlin. Ja? Wurde schon vor Jahren dieses Material, und zwar für die Altersklasse 13-14-Jährige, entwickelt. Da gibt es zum Beispiel ein Pantomimenspiel. Das soll so als Eisbrecher fungieren. Die Kinder sollen Begriffe pantomimisch vor der Klasse vorspielen. Ist nichts Verkehrtes dran, es kommt auf die Begriffe an. Und da sind dann Begriffe wie Porno, Darkroom, zu früh kommen, Sadomaso. Das sollen die Kinder pantomimisch vor der Klasse vorspielen. Und die Klassenkameraden sollen raten. Hat das noch irgendetwas mit der Vermittlung von Toleranz oder mit sexueller Aufklärung zu tun? Nee. Versuchen Sie das gleich mal bei der Weihnachtsfeier, bei Ihrem Betrieb. Ja? Schlagen Sie doch einfach mal unter Kollegen vor, wir machen jetzt ein lustiges Pantomimenspiel und wir spielen uns gegenseitig Begriffe wie Sadomaso, Porno oder zu früh kommen vor. Da haben Sie sofort eine Anzeige wegen sexueller Nötigung am Hals. Wenn Sie dann vor dem Richter stehen, dann sagen Sie, nee, das ist nicht sexuelle Nötigung, in Berlin ist das Bildung. Für 14-Jährige. Ja? Da sehen Sie die Diskrepanz. Unter Erwachsenen wären wir uns einig, dass wir uns mit solchen Dingen nicht gegenseitig belästigen. Ja? Dass das etwas ist, was eigentlich in den Intimbereich geht und was für viele Leute ein Brechen ihrer Schamgrenze bedeuten würde. Etwas, was in den privaten Raum gehört. Und da sehen Sie genau, worum es geht. Es geht um das Brechen der Schamgrenze in diesem Bereich. Und das war jetzt nur ein Beispiel. Wir haben ein Buch in Deutschland und das ist ein Buch, das im Moment im ganzen deutschsprachigen Raum als Standardwerk aus dem renommierten Juventa-Benz Verlag rumgereicht wird, von einer Frau, Professor Tuida, die Unterrichtsbeispiele auch für die Sekundarstufe entworfen hat. Ich erzähle Ihnen jetzt mal ein Beispiel aus diesem Buch. Das ist eines der, über das wurde auch schon viel geschrieben, wurde auch in anderen Zeitungen schon zitiert. Die Unterrichtseinheit nennt sich ein Puff für alle. Ein Puff für alle Aufgabenstellung an die Schüler ist, ein Bordell zu entwerfen und zu überlegen, wie viele verschiedene sexuelle Orientierungen und Praktiken sie kennen und wie viele Räume dieses Bordell braucht, dass am Schluss jeder sexuell befriedigt ist. Und das als Aufgabenstellung an die Kinder. Soll dazu führen, dass unsere Kinder ihre sexuelle Vielfalt mehr wissen. Darunter auch noch der Hinweis, sollten Schüler kritisch zum Thema Prostitution reagieren, soll es ja geben, dass es Kinder gibt, die möglicherweise sagen, aber Prostitution finde ich irgendwie grundsätzlich nicht in Ordnung, dann steht da allen Ernstes als Anweisung, dann soll die Lehrkraft der Diskussion die Tiefe nehmen und auf das Recht jedes Menschen verweisen, sexuelle Dienstleistungen anzubieten oder in Anspruch zu nehmen. Das heißt im Klartext, selbst wenn die Klasse Prostitution für abstoßend ablehnt, soll der Lehrer Prostitution vor der Klasse immer noch verteidigen. Was hat das Ganze noch mit Toleranz zu tun oder mit Aufklärung oder mit sonst was? Gar nichts. Eine andere Unterrichtseinheit ist ein Verschleierungsspiel. Aufgabenstellung ist, die Lehrerin bringt verschiedenes Sexspielzeug mit in die Klasse. Ja? Und dieses Sexspielzeug soll an die Parteien in einem Haus versteigert werden. Und in diesem Haus lebt keine einzige heterosexuelle Familie mit Kindern. Dafür verschiedene andere Konstellationen. Irgendwie zwei Männer ohne Kind, zwei Frauen mit Kind, eine Alleinerziehende, irgendjemand mit Migrationshintergrund. Also verschiedenste Familienkonstellationen wohnen in diesem Haus. Und die Schüler sollen jetzt überlegen, welches Sexspielzeug braucht wohl wer in welche Partei in diesem Haus. Hat das irgendwas noch mit Toleranz oder mit sexueller Aufklärung zu tun? Nee. Und das ist das Problem, meine Damen und Herren. Das ist das Problem, denn das ist jetzt, sind jetzt Beispiele fürs Gymnasium. Wir haben diese, wir arbeiten Unterrichtsmaterialien aus für die Grundschule und wir arbeiten Materialien gerade aus, um sexuelle Vielfalt auch im Kindergarten schon zu erklären. Weil der Staat plötzlich eine Aufgabe an sich reißt, die überhaupt nicht seine ist. Sowohl bei Ihnen in Österreich als auch in den Menschenrechtskonventionen der EU, als auch im deutschen Grundgesetz steht fest, das erste Erziehungsrecht haben die Eltern. Punkt. Die Schule und der Staat hat einen Bildungsauftrag. Und es steht im Übrigen auch überall drin, und vor allen Dingen auch in den Menschenrechtskonventionen der EU, dass der Staat bei der Bildung der Kinder die Überzeugungen der Eltern zu achten hat. Das heißt, meine Werte, die ich als Eltern für wichtig finde, auch meine religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen, müssen vom Staat geachtet werden. Ich darf meine Überzeugungen an meine Kinder weitergeben. Und genau das ist der Knackpunkt. Genau das soll gebrochen werden. Das ist nämlich das, was die Schule vermittelt. Und wie gesagt, es geht nicht mehr um Toleranz. Es geht nicht mehr darum, dass die Schule sagt, neben deiner Einstellung oder der Einstellung deiner Eltern gibt es auch noch eine andere zum Thema. Damit wäre ich einverstanden. Das ist das, was ich früher in der Schule noch gelernt habe. Dass man sich, dass wir lernen sollen, uns eine eigene Meinung zu bilden. Dass wir verschiedene Positionen gegeneinander abwägen sollen. Darum geht es dann nicht mehr. Die Forderung ist, Akzeptanz sexueller Vielfalt als richtig anzuerkennen. Und dann widerspricht sie möglicherweise aber anderen Überzeugungen. Und zu dem Paket Akzeptanz sexueller Vielfalt gehört, zum Beispiel in Baden-Württemberg stand im Plan auch drin, es gibt jetzt einen Aktionsplan für das ganze Land zur Akzeptanz, dass man auch zum Beispiel Leihmutterschaft selbstverständlich auch mit anerkennen soll, als das Recht für Menschen mit anderen sexuellen Identitäten. Wie leitet sich das ab? Die sagen, es ist ja total diskriminierend, dass wir keine Kinder haben können. Ja? Wenn Sie die Ehe für alle einmal eingeführt haben, dann können Sie über das Adoptionsrecht im Übrigen, das Sie in Österreich haben das Adoptionsrecht, schon bei uns für Homosexuelle. Das heißt, bei uns in Deutschland haben wir das nicht. Wenn Sie das Adoptionsrecht dann schon mal haben, das geht, dann kommt die Frage der künstlichen Befruchtung auf uns zu. Was zum Beispiel, wenn Sie den Ehestatus anerkennen, bei uns in Deutschland eine ganz normale Rechtsfolge ist. Wenn ein heterosexuelles Paar hat bei uns den Anspruch auf künstliche finanzielle Unterstützung, 3 Versuche werden von der Krankenkasse bezahlt für heterosexuelle Paare. Wenn die Ehe auch für etwas ist zwischen 2 Frauen, hätten auch 2 Lesben den Anspruch auf künstliche Befruchtung bezahlt von der Krankenkasse. Das ist ein Automatismus, der einsetzt. Da kommen dann aber anschließend, und das ist genau die Diskussion, die wir haben werden, ich gebe es Ihnen heute schriftlich, dann kommen irgendwann die beiden schwulen Männer, die sagen, so, wir sind jetzt auch verheiratet, aber wir können ja gar kein Kind austragen. Das ist ja total unfair. Und weltweit geht das doch auch schon mit der Leihmutterschaft. Also wollen wir auch das Recht haben auf Kinder mit genetischer Abstammung. Dafür brauchen wir aber eine Frau. Also bezahlt uns doch bitte und legalisiert die Leihmutterschaft. Und damit, Sie sehen analog, wenn Sie das Geschlecht als Konstruktion nur noch betrachten, ist auch Elternschaft nur noch eine Konstruktion am Schluss. Das heißt, die biologische, natürliche Abstammung eines Menschen wird in Frage gestellt. Sie kennen sicher alle den Spruch, die Mutter ist immer sicher. Ja? Gab es früher als Sprichwort. Das ist dann Geschichte. Wenn Sie einmal kurz überlegen, wer ist die Mutter? Vielleicht können Sie mir die Antwort sagen. Wenn ein Kind aufgrund einer Samenspende und einer Eizellspende von einer Leihmutter aus Indien ausgetragen wird, um dann von einem lesbischen Paar in den USA adoptiert zu werden. Wer ist die Mutter? Sie haben allein 4 weibliche Personen, die beteiligt sind, irgendwie an der Elternschaft dieses Kindes. Und das ist genau dieses Wirrwarr, das entsteht. Und woran niemand denkt, sind die Kinder. Niemand interessiert sich dafür, was Kinder wollen, was Kinder brauchen oder was Kinder überfordert. Kinder sind nur noch zum Spielball geworden. So wie wir auch das Adoptionsrecht heute nicht mehr aus der Perspektive des Kindes diskutieren, sondern aus der fiktiven Annahme, es gäbe etwas wie ein Recht auf ein Kind, was es nicht gibt, im Übrigen auch nicht für Heterosexuelle. Es gibt genug heterosexuelle Paare, die auch darunter leiden, dass sie kein Kind haben können. Früher hat man das als Schicksal angenommen, heute sagt man, nee, das nehme ich nicht hin, dann muss es künstlich machbar gemacht werden und die Gesellschaft muss mir möglich machen, Vater oder Mutter zu sein. Auch wenn ich keinen Partner habe, mit dem ich das verwirklichen kann, oder auch wenn ich biologisch überhaupt nicht in der Lage bin, ein Kind zu zeugen, als hätte man ein Recht auf ein Kind. Wir haben es aber nicht. Und genauso wird auch bei der Frage dieser neuen Sexualerziehung wird nicht gefragt, was ist eigentlich kindgerecht? Was ist eigentlich das, was Kinder interessiert, was Kinder brauchen und wovor müssen wir eigentlich unsere Kinder schützen? Es scheint kein drängenderes Problem mehr zu geben, als unseren Kindern so früh wie möglich jede mögliche Art von Sexualität zu erklären. Anstatt dass wir rechnen, lesen und schreiben an den Schulen. Mir macht viel mehr Sorgen die große Zahl von Analphabeten, die jedes Jahr die Schule verlassen. Würden wir uns mit der gleichen Intensität um diese Kinder kümmern, hätten wir das Problem wahrscheinlich schon gelöst. Aber wir bringen ihnen jetzt bei, ihr Geschlecht zu tanzen. Ja, das heißt, wir haben hier eine totale Konzentration plötzlich auf die Sexualität und vor allen Dingen auf die Dekonstruktion. Wenn man dieses Lehrmaterial, diese sogenannte neoemanzipatorische Sexualpädagogik, wie sie sich nennt, sich durchliest, dann stellt man fest, dass dort überall die Rede davon ist, dass Heteronormativität aufgebrochen werden muss, dass die Heterosexualität in Frage gestellt werden soll, dass die natürliche Familie in Frage gestellt werden soll. Das heißt, das Endziel ist in der Tat die Auflösung, die Zerstörung der Norm natürliche Familie. Und in 100 Jahren werden wir dann feststellen, dass die Keimzelle der Gesellschaft eben doch die Familie ist und nicht die Samenbank. Aber heute tun wir so, als sei es quasi künstlich möglich, diese natürliche Familie neu zu definieren. Und das ist die Familie. Familie ist nicht gebunden an die Frage, wie wir sie definieren. Familie definiert sich selbst. Und das ist keine Diskriminierung. Familie gab es schon immer, ohne Staatsform. Ja? Sie brauchen kein Grundgesetz und keine Verfassung, um Familie zu definieren. Ein Mann und eine Frau tun sich zusammen und kriegen ein Kind. Das ist Biologie. Die Familie definiert sich aufgrund der Biologie selbst. Und auch wenn zwei Frauen ein Kind großziehen wollen und mit Samenspende das realisieren, brauchen sie letztendlich die heterosexuelle Sexualität, um ein Kind zu zeugen, weil es gar nicht anders geht. Und Sie werden heute, wir sind auch im katholischen Familienverband, Sie werden sehen, diese Gender Mainstreaming widerspricht total dem christlichen Menschenbild. Die christliche Kirche ist im Prinzip eines der Hauptfeinde dieser ganzen Bewegung, vor allem die katholische Kirche. Die evangelische Kirche bei uns in Deutschland ist schon völlig vergessen. Die evangelische Kirche hat ihr eigenes Genderzentrum eröffnet, Jahresbudget 200.000 Euro, geleitet von einer lesbisch lebenden Vikarin, ja, mit der ich schon mal das zweifelhafte Vergnügen hatte, eines Streitgesprächs, ging nicht gut aus. Die evangelische Kirche hat auch bei uns in Deutschland letztes Jahr eine fantastische Kampagne gemacht. Sie erinnern sich an die Unisex-Paletten in Berlin. Ja? Ist ja immer noch das Gespräch, das Problem, sie haben drei Paletten und eigentlich nicht für jedes Geschlecht eine. Die evangelische Kirche in Deutschland hat eine Kampagne gemacht, allen Ernstes, mit Rumwisch, Sie können das googeln. Eine Tür ist genug. Eine Kampagne zu Toilettentüren hat die evangelische Kirche in Deutschland gemacht, mit Werbefilm und allem. Was wollte sie uns sagen? Alle durch eine Tür. Alle durch eine Tür. Wir haben feministische Theologinnen bei uns am Werk im Genderzentrum, die sind direkt der EKD unterstellt, die jetzt aus Genderperspektive die Bibel neu interpretieren. Nicht einmal über die Genesis sind wir uns einig geworden, wo ich sage, in meiner Bibel steht, als Mann und Frau schuf er sie, ziemlich eindeutig. Ja? Wo Frau Professor Janke gesagt hat, nein, das stimmt nicht. Gott liebt die Vielfalt. Gott hat Die Vielfalt der Geschlechter geschaffen, sag ich, aber in meiner Bibel steht, als meine Frau schon versiegt. Nein. Wir haben bei uns in Deutschland aber auch die Bibel in gerechter Sprache. Eine feministische Bibel, die quasi die Frau in der Bibelgeschichte endlich sichtbar macht. Weil, wie gesagt, der ganze christliche Glaube zieht sich quasi eine Frauenfeindlichkeit durch aus deren Perspektive, weil sie sagen, überall nur Männer. Allein das Vater Unser schon ein ständiges Affront. Vater Unser Bibel, der sagt, dass Gott männlich ist. Ja? Und dann hat er uns einen Sohn geschickt. Heiliger Geist, Frauenquote im Himmel, quasi null. Das geht so nicht weiter. Und jetzt muss gendertheologisch die Bibel neu gestaltet werden. Und wir haben sie schon in der gendergerechten Sprache. Sie haben wahrscheinlich alle die ungerechte Sprache zu Hause umliegen. Wo dann eben auch von den Jüngerinnen Jesu zum Beispiel die Rede ist, als Beispiel. Ja? Und wo auch nicht mehr von Jesus als Junge gesprochen wird, sondern als Kind. Da gibt es keinen Knaben mehr, sondern nur das Kind. Also auch die Kinder werden quasi neutral, geschlechtsneutral bezeichnet, damit man eben nicht immer nur den Mann sichtbar macht. Dann beschäftigt sich bei uns die evangelische Kirche. Die katholische Kirche steht noch. Aber wie gesagt, wie dieses, sah in meinen Augen eher naive, wie bei der Caritas, dass man sagt, man hat jetzt eine Genderbeauftragte, wo ich sage, es ist eigentlich eine Frauenbeauftragte, lass es doch bei der Frauenbeauftragte, ist man noch resistent, aber man kommt in Konflikt. Wenn Sie jetzt nochmal an die Bildungspläne denken, wenn sich das durchsetzt an den Schulen, das ist, heißt, Akzeptanz sexueller Vielfalt wird jetzt zum Bildungsziel erklärt, wie kann dann zum Beispiel in einem katholischen Religionsunterricht noch die katholische Sichtweise auf Ehe und Familie weitergereicht werden oder gar die katholische Sichtweise auf Homosexualität? Darf die überhaupt noch ausgesprochen werden? Oder macht man sich automatisch der Diskriminierung schuldig, weil man ja den Bildungsplan, auf den man verpflichtet ist als Lehrer, weil man ihm widerspricht. Das heißt, widersprechen wird unmöglich. Und plötzlich sind sie allein aufgrund ihres christlichen Glaubens homophob. Das ist das, was mir in Deutschland ständig passiert, ja? Dass man da quasi unterstellt, jeder, der widerspricht, wird neuerdings in so eine homophobe oder transphobe Ecke gestellt. Sie sind gegen die Ehe für alle, weil für sie die Ehe etwas ist zwischen Mann und Frau, homophob. Sie sind gegen das Adoptionsrecht von Homosexuellen, homophob. Auch wenn sie sachliche Gründe vorliegen und auch wenn sie gar nicht in irgendeiner Form jetzt wirklich, ja, man wirft mir vor, ich würde hetzen, würde ich sagen, nee, ich hetze nicht. Ich habe sachliche Gründe dafür, weil beim Adoptionsrecht zum Beispiel, ich sage, ich sehe einen Sinn darin, dass wenn ein Kind nur von einem Mann und einer Frau gezeugt werden kann, dann sehe ich einen tieferen Sinn darin, dass ein Kind auch von einem Mann und einer Frau möglichst großgezogen werden kann. Dass ich einem Kind etwas vorenthalten würde, wenn ich ihm eines dieser Komponenten entziehe, und zwar ohne Not. Und es geht ja hier um die Tatsache, ohne Not. Und schizophrenerweise machen wir ja Projekte, auch auf Regierungsebene, die den Mangel zum Beispiel der Männlichkeit im Leben von Kindern ausgleichen soll. Also wir haben bei uns im Familienministerium das Programm Mehr Männer in Kitas. Offizielle Begründung, es gibt immer mehr Kinder, die ohne Vater groß werden, weil immer mehr Trennungskinder, meistens bleiben die Kinder bei der Mutter. Oft haben diese Kinder überhaupt keine männliche Bezugsperson mehr in ihrem Leben. Das ist nicht gut für die Kinder. Also bemüht man sich darum, mehr Männer als Erzieher in den Kindergartenbereich zu bekommen oder auch in den Grundschulbereich zu bekommen, damit diese Kinder einen männlichen Einfluss in ihrem Leben bekommen. Offizielles Regierungsprogramm bei uns in Deutschland. Das gleiche Ministerium, das dieses Programm macht, hat eine Ministerin, die sich dafür einsetzt, dass ein Kind sehr wohl nur bei von zwei Frauen adoptiert werden kann. Wo ich mich frage, und wo ist dann die männliche Komponente im Leben dieses Kindes? Da sagt man mir, naja, aber es gibt doch auch Alleinerziehende, da ist ja eben kein Mann, da geht ja auch gut. Wo ich sage, ja, das erkennen wir aber als Mangel an. Warum soll ich denn einen Mangel künstlich schaffen? Und wer hier denkt eigentlich an das Kind in dieser Situation? Das Bedürfnis des Kindes nach Vater und Mutter. Und wir wissen, dass Kinder dieses Bedürfnis haben. Wenn Sie Kinderpsychologen fragen, wenn Sie Erzieher fragen, wenn Sie Lehrer fragen, die können Ihnen viel über Kinder erzählen, aber die werden ja nicht gefragt in diesen Debatten, sondern wir diskutieren es immer nur aus der Perspektive, hat ein Erwachsener ein Recht auf ein Kind? und nicht, hat ein Kind das Recht auf Mutter und Vater. Und jedes Kind hat biologisch eine Mutter und einen Vater. Und ich bin der Meinung, wir sollten, wenn wir immer so viel von Kinderrechten reden, dann sollten wir das erste Recht der Kinder, nämlich bei ihren natürlichen Eltern groß zu werden, als erstes Recht erstmal festmachen. Vielleicht auch noch vorher das Recht, geboren zu werden. Das ist ein ganz anderes Thema, das da vorgelagert ist. Aber es geht um die Perspektive der Kinder. Und wenn man sich anschaut, mit was für einem Tempo das gerade durch ganz Europa passiert. Wir haben allein auf EU-Ebene im vergangenen Jahr 5 Berichte zur Verabschiedung ins EU-Parlament bekommen, die alle diese Inhalte drin hatten. Dass die Gleichstellung der Ehe von Homosexuellen, Adoptionsrecht, das Recht auf Abtreibung, Recht auf keine Diskriminierung aufgrund von sexueller Orientierung. Allein 5 Berichte, die ins EU-Parlament eingebracht wurden, die alle sich nur um dieses Thema drehte und die gerne erreichen wollen, dass europaweit die gleichen Standards gelten und dass Sexualkundeunterricht verpflichtend ab der Grundschule für jedes Kind in der EU stattfinden soll. Was geht das die EU an? Und warum ist dieses Problem so dringend? Darüber sollten Sie sich Gedanken machen. Und wenn Sie sich anschauen, wo das hinführt, dann schlage ich Ihnen vor, lesen Sie mal alte Klassiker nochmal neu. Solche Bücher wie Brave New World. Ganz interessant. Oder 1984. Nochmal. Was müssen Sie tun, damit Sie eine Gesellschaft in den Griff bekommen? Ja? Sie machen ein Ministerium für Neusprech und geben den Dingen neue Namen. Und so wie sie wirklich denken, dürfen sie es aber nicht mehr aussprechen. Das heißt, sie deuten die Dinge um. Sie streichen Dinge aus der Vergangenheit, sie schaffen im Prinzip ein neues Bild. Wenn Sie in Brave New World gucken, was ist das für eine Gesellschaft? Kinder werden nicht mehr von Eltern großgezogen. Monogamie ist verboten. Gruppensex ist die einzige Sexualität, die praktiziert wird. Und Kinder werden schon im Kindergarten, in Brave New World, zu sexuellen Handlungen im Kindergarten angeleitet, damit sie sich von vornherein in diese Gesellschaftsform einfügen und gar nicht erst auf den Gedanken kommen, sie könnten nur mit einem einzelnen Menschen eine Beziehung eingehen. Es ist erschreckend eigentlich, wenn man überlegt, dieses Buch ist, glaube ich, 80 Jahre alt, wie damals sich der Autor eine Welt vorgestellt hat, wie destabilisiere ich eigentlich ein Volk und wie mache ich es leicht regierbar und gefügig. Und dann gehe ich an die Kinder und ich destabilisiere die kleinste Einheit. Und die kleinste Einheit ist die Familie. Und wenn die Familie funktioniert, und das im Übrigen ist ja auch ein Instrument, wenn Sie mal überlegen, von allen totalitären Regimen schon immer gewesen. Ich komme selber aus Rumänien. Wir haben viele Leute, die in der DDR groß geworden, auch dort hatten wir immer das gleiche System. Wenn Sie ein Volk in den Griff bekommen wollen, dann müssen Sie die Familie zerstören. Die Familie ist die Einheit, ist das Widerstandsnest. Ja? Sie müssen Kinder von ihren Eltern entfremden. Sie müssen sie am besten so klein wie möglich aus der Familie rausnehmen, um sie dann in staatlicher Obhut großzuziehen mit dem richtigen Gedankengut. Und dann können sie einen neuen Bürger formen. Jedes totalitäre Regime hat genau diese Strategie versucht, nämlich einen Keil in die Familie zu treiben und sich der Kinder zu bemächtigen. Und jetzt haben wir eine neue Ideologie, und die heißt Gender Mainstreaming, und die versucht genau das Gleiche, einen Keil in die Familie zu treiben und sich der Kinder zu bemächtigen. Und deswegen denke ich, hier wird es jetzt an der Zeit, dass wir dieser Bewegung Einheit gebieten. Und ich sage Ihnen, es ist nicht zu spät. Ich frage immer die Menschen, dass sie sagen, okay, dann werden wir uns das alles anhören, wo das schon überall ist, und in der Verwaltung, und in der Sprache, und selbst in der Kirche, und auf EU-Ebene, und überall auf kommunaler Ebene, ist der Kampf denn nicht schon längst verloren? Da sage ich immer, welcher Kampf? Wann haben Sie das letzte Mal gekämpft? Ja? Hat irgendjemand schon mal gekämpft? Hier im Raum, wir haben doch überhaupt nicht gekämpft. Wir haben doch gar nicht angefangen zu kämpfen. Es fängt jetzt gerade erst an, richtig Spaß zu machen, und deswegen fordere ich Sie auf, nehmen Sie diesen Kampf auf. Ja? Es geht uns alle an. Und jeder, der Kinder hat und jeder, der Enkelkinder hat, jedem geht es an. Und wir können diese ganze Sache noch stoppen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.